Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Quickie, dem Podcast der ProMedia, bei dem kurz, knapp und klimafreundlich auf das bestimmte Thema unserer Zeit eingegangen wird, den Klimawandel. Ich bin Nemi Sever und zur heutigen Ausgabe im Rahmen des Alpen-Klimagipfels begrüße ich den Spiegel-Bestseller-Autor Christian Stöcker.
Danke für die Einladung.
Wir gehen anfangs immer auf einen Begriff auf unserer Klimawand ein. Die sieht man in unserer YouTube-Version bei unserem Podcast. Und da gehen wir immer auf die letzten Begriffe ein, die unser letzter Gast aufgeschrieben hat. Mhm. Das war Sven Kotlarski und er hat aufgeschrieben, Wetter und Klima kennen keine Grenzen. Mhm. Deine Gedanken dazu?
Ja, also ich denke, das können wir jetzt gerade im Moment wieder aufs Eindrucksvollste, aber auch Erschreckendste sehen. Also es ist so, es ist ja jetzt seit ein paar Jahren schon so im Grunde, dass der Sommer auf der Nordhalbkugel ist immer auch Katastrophensaison. Mittlerweile ist es so, dass es so viele Extremwetterkatastrophen rund um die Welt gibt, dass auch die journalistische Berichterstattung gar nicht mehr nachkommt. Die wird gar nicht mehr vollständig abgebildet, weil es einfach zu viel ist. Jetzt haben wir gerade aktuell irgendwie die 1300 an Hitze gestorbenen Pilger in Mekka. Gleichzeitig haben wir in der Schweiz eine weggeschwommene Autobahn. Die letzte Extremregenkatastrophe in Deutschland mit mehreren Milliarden Schäden ist gerade erst ein paar Wochen her und so weiter. Also die Einschläge machen natürlich nicht Halt an Landesgrenzen und sie machen auch nicht Halt vor Urlaubsgebieten zum Beispiel. Also in Griechenland sind in den letzten Wochen mehrere Wanderer, wie eine große deutsche Tageszeitung berichtet, hat auf mysteriöse Weise gestorben. Und die sind natürlich nicht auf mysteriöse Weise gestorben, sondern die sind eben auch beim Wandern tot umgefallen, weil es zu heiß war. Mhm. Und also ich glaube, dass der Klimawandel bei uns zu Hause und da, wo wir gerne Urlaub machen, längst voll durchschlägt, sollte eigentlich mittlerweile eben klar sein.
Du sprichst ja schon sehr, sehr viele Dinge an, die ja auch schief laufen und du hast ja wahrscheinlich auch schon konkret Ideen, wer daran schuld ist. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, Männer, die die Welt verbrennen. Von wem genau sprichst du da?
Also mit den Männern sind zwei Schichten gemeint. Also die obere ist, und das ist natürlich die wichtigere, sind also erstmal die Leute, die nach wie vor mit fossilen Brennstoffen Geld verdienen. Also, und das sind überwiegend sehr unsympathische Leute. Also Wladimir Putin, ja, Russland hängt mehr oder weniger vollständig von Öl und Gas ab. Mohammed bin Salman, der gerne mal Journalisten zersägen lässt. Die Autokraten in diversen arabischen Staaten, das iranische Regime, Sultan Aliyev in Aserbaidschan, also egal wo man hinguckt, also die Petrostaaten sind in der Regel Autokratien oder Diktaturen. Dann gehören dazu aber auch amerikanische Ölmilliardäre, allen voran Charles Koch, der seit Jahrzehnten mit Hunderten von Millionen Klimadesinformationen und Politikbeeinflussungen finanziert, aber auch Politiker, die sich dem halt dann zur Verfügung stellen, wie Donald Trump und Medienleute wie Rupert Murdoch zum Beispiel, dessen Medienkonglomerat und insbesondere Fox News natürlich wahrscheinlich die größte Einzelquelle für Klimadesinformation in der gesamten westlichen Hemisphäre ist. Also es ist eine Art informelles Kartell von Leuten, die wollen, dass sich an diesen Geschäftsmodellen nichts ändert und die damit eben dafür sorgen, dass die Menschheit auf den Abgrund zumarschiert. Und das tun sie maßgeblich mit Desinformation und mit dem Verschleiern von Fakten und Zusammenhängen.
Aber spiegelt das nicht auch irgendwo das Bild der Gesellschaft wider? Weil theoretisch sind ja zumindest einige davon demokratisch gewählt worden, von einem Großteil der Menschen eben, die ja dann auch dieses Weltbild auch so sehen vielleicht in der Richtung.
Naja, also wir wissen ja, dass in weiten Teilen der Welt, es gibt gerade eine aktuelle, in vielen, vielen Ländern der Welt durchgeführte Umfrage zu dem Thema. In weiten Teilen der Welt sagt eine deutliche, überwiegende Mehrheit der Leute, wir möchten, dass unsere eigene Regierung mehr gegen die Klimakrise tut. Also der Eindruck, die anderen wollen das ja eh alle nicht, der ist überwiegend falsch. Die USA sind wahrscheinlich von den Industrienationen die große Ausnahme. Also die Zustimmung zu dem Satz, die Klimakrise ist ein sehr großes Problem, ist in den USA niedriger als in fast allen anderen Industrieländern. In den meisten ist es so 75 bis 85%. In den USA sind es 54%. Was sich allerdings dramatisch ändert, wenn man das nach Parteipräferenz unterscheidet, weil es sind nämlich irgendwie, ich glaube, 23 bei den Wählerinnen und Wählern der Republikaner und 75 bei denen der Demokraten. Also wir haben einen Teil der amerikanischen Bevölkerung insbesondere, der ist noch viel brutaler desinformiert worden über die letzten Jahrzehnte als der Rest der Menschheit. Und sowas steckt da natürlich auch ziemlich tief drin. Und das muss man sagen, ich meine, das ist natürlich ein demokratietheoretisches Grundproblem. Also eine Demokratie kann nicht längerfristig auf Basis von permanenter Desinformation funktionieren, weil eine demokratische Öffentlichkeit, die nicht qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung hat, kann auch keine informierten Entscheidungen treffen. Und Donald Trump ist ja das lebende Beispiel. Also ich meine, der Mann besteht sozusagen zu 98% aus Desinformation. Und es ist immer noch so, dass, glaube ich, eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der Republikaner glaubt, er habe die Wahl gewonnen. Und auch das ist natürlich einfach falsch. Und so funktionieren Demokratien dann eben einfach irgendwann nicht mehr.
Die Wahlen stehen ja in den USA an. Was würde das fürs Klima, für die Klimapolitik weltweit auch bedeuten, wenn er wiedergewählt wird?
Also es wäre für die ganze Welt in vieler Hinsicht katastrophal, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt. Ich glaube, das sind sich alle einig. Es wäre auch klimapolitisch katastrophal, weil Donald Trump eben im Prinzip immer noch irgendwie so zumindest mit der Leugnung des Klimawandels oder der Klimakrise kokettiert. Er ist massiv finanziert aus der amerikanischen Öl- und Gasbranche. Die Republikaner gehören im Prinzip als Partei der Öl- und Gasbranche. Und er hat ja bei seiner letzten Amtszeit wollte er ja schon aus dem Pariser Klimaabkommen austreten. Das hat im Endeffekt nicht so richtig geklappt, weil das gar nicht schnell genug ging. Aber wenn er jetzt nochmal ans Ruder käme, bestünde durchaus die Möglichkeit, dass er das tut. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings der Inflation Reduction Act und andere Gesetze, die Joe Bidens Regierung da jetzt ins Werk gesetzt haben, die werden so mächtige wirtschaftliche Prozesse in Gang setzen und so gewaltige Veränderungen auch, was Umsätze und Erlöse angeht, auslösen oder tun das schon und Investitionsbereitschaft verändern und so weiter und so weiter, dass auch eine Trump-Regierung das nicht wird vollständig zurückdrehen können. Denn auch hinter den Leuten, die da jetzt Windräder bauen, also Texas beispielsweise, was ja ein sehr konservativer Bundesstaat ist, hat mehr erneuerbare Energien ausgebaut als jeder andere Bundesstaat in den USA, auch schon vor diesem Inflation Reduction Act. Also in weiten Teilen der USA, denke ich, wird die Entwicklung hin zu erneuerbaren Energien, Elektromobilität und so weiter auch mit Trump weitergehen. Aber insbesondere international wäre das fatal und würde ganz viele Dinge bremsen, die jetzt möglicherweise gerade mal in Schwung kommen können.
Vielleicht ein Blick auch noch abschließend nach Europa. Es gibt ja den europäischen Green Deal, der 2020 unterschrieben wurde, damit man Europa klimaneutral macht bis 2050. Denkst du, dass das machbar ist überhaupt, gerade jetzt auch, wo eher rechte Parteien einen Aufwind haben?
Ich glaube da fest dran, dass das machbar ist. Und zwar auch deshalb, weil ich das Buch vor diesem, das ich geschrieben habe, handelt von Exponentialfunktionen, ja, und von Dingen, die sich beschleunigt verändern. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die sich beschleunigt verändern, die sind sehr beunruhigend. Aber im Moment verändern sich auch sehr Hoffnung machende Dinge exponentiell. Nämlich Photovoltaik wächst seit Jahrzehnten mittlerweile weltweit exponentiell. Windenergie wächst exponentiell. Die Preise für Solar- und Windstrom fallen exponentiell. Die Preise für Batteriespeicher fallen exponentiell. Nächstes Jahr wird man wahrscheinlich eine Kilowattstunde Stromspeicherkapazität kaufen können für unter $100. Elektromobilität wächst exponentiell und Verbrennungsmotoren als Produkt verkaufen sich schon seit 2017 weltweit jedes Jahr immer schlechter. Also viele wirtschaftliche Prozesse laufen in Wirklichkeit gerade in die richtige Richtung. Und wenn die sich exponentiell in der richtigen Richtung bewegen, hat das immer Folgen, die im Endeffekt nachher überraschend wirken. Das ist so ein Grundphänomen der Exponentialfunktion. Da sind dann irgendwie Dinge plötzlich viel schneller da, als man eigentlich erwartet hat. Und ich glaube, das wird auch in diesem Bereich ganz massiv passieren. Also gerade das Wechselspiel im Moment von Erneuerbaren und Speichertechnologie wird in den nächsten Jahren Veränderungen herbeiführen, die die meisten Leute noch nicht auf dem Zettel haben. Also weil, dass man eben auch selbstverständlich nachts Solarstrom zur Verfügung hat, weil es halt nicht so schwierig ist, Batterien hinzustellen, mit denen man die, mit denen man die Stromversorgung über Nacht sicherstellen kann.
Wir haben dann am Ende immer noch ein Word-Wrap, also 5 kurze Fragen und kurze Antworten von dir dann bitte. Okay. Welcher Mann verbrennt die Welt denn am meisten?
Ich würde sagen Charles Koch. Der hat so viel Geld in diesen Desinformationsbereich gesteckt, der hat mehr Schaden angerichtet als alle anderen.
Österreich, Deutschland, Schweiz, wen würdest du auf Platz 1 in Sachen Nachhaltigkeit stellen?
Puh, da weiß ich ehrlich gesagt zu wenig drüber. Die Schweizer haben so eine interessante, die haben ja gerade auch wieder ein durchaus erneuerbare Energien freundliches Gesetz verabschiedet. Es gibt dieses Gerichtsurteil, dass die, ich habe vergessen, wie die heißen, die älteren Damen erwirkt haben. Ja. Also und gleichzeitig gibt es natürlich in der Schweiz auch durchaus immer noch Klimawandelleugner und so weiter. Also ich glaube, dass gerade die Alpenregion eigentlich prädestiniert ist für ein schnelles Umdenken, weil hier die Folgen von Klimaveränderungen natürlich auch wahnsinnig augenfällig sind.
Sehr klar. Ich glaube, es sind die Klimaseniorinnen.
Der Klimaseniorin, das war das Wort, das mir nicht
eingefallen ist. Vielleicht die andere Frage, USA oder China, wer macht da mehr?
Im Moment China. Ja, so seltsam das ist, also China hat zwar mehr Emissionen, aber es baut kein anderes Land der Welt Elektromobilität, Speichertechnologie und erneuerbare Energien so schnell aus wie China. Es ist gigantisch, was da gerade für Veränderungen passieren.
Und wenn du über eine Person ein Buch schreiben müsstest, die die Welt nicht verbrennt, sondern zum Blühen bringt, wer wäre das?
Ich kenne diese Person, glaube ich, nicht persönlich. Ich würde sie aber gern kennenlernen. Ich würde mal tippen, es ist vielleicht eine Person, die im Moment an irgendeiner Stelle, wo ich sie gar nicht sehen kann, dafür sorgt, dass ich dass dieses exponentielle Wachstum, von dem ich gesprochen habe, in bestimmten Ländern schnell Fuß fasst und sich durchsetzt.
Und welche Schulnote würdest du der deutschen Klimapolitik geben?
Im Moment eine 4.
Kurz.
Mit gutem Willen.
Kurz, knapp, klimafreundlich, das war der Klima-Quickie Nummer 8. Jeden zweiten Montag gibt es da eine neue Ausgabe auf allen gängigen Plattformen zu hören, also Spotify, Google, Apple Podcasts und so weiter. Und eben auch zu sehen auf dem YouTube-Channel der ProMedia, immer eine Woche nach der Audioversion. Gerne überall folgen, auch auf den Social-Media-Channels, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dir, lieber Christian, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ich danke.
Und du darfst jetzt auch noch einen Begriff hier für unsere Klimawand überlegen und das bekommt dann unser nächster Gast. Wer das ist und was das für ein Begriff ist, das erfahren wir beim nächsten Klima-Quickie. Bis dahin und bleibt nachhaltig.